Liebe Geschwister, wir wollen heute Fortsetzung haben. Wir befinden uns wieder in Epheser 4, ab Vers 17. Überschrieben ist das bei mir mit der alte und der neue Mensch. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft wie die Heiden, leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir wollen uns heute Morgen, liebe Geschwister, einem durchaus ernsten Thema widmen. Die Bibel enthält ja verschiedene Themen und es gibt darunter auch einige ernste. Vielleicht ist die Ernsthaftigkeit nicht von Anfang an so ganz offensichtlich. Wir wollen mal schauen, warum das doch eine ernste Stelle ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir Menschen von Gott erzählen, so erwähnen wir oftmals jene Teile der Botschaft Gottes, von der wir vielleicht auch persönlich annehmen, dass sie unser Gegenüber ganz besonders für das Thema Glauben, für das Thema Gott einnehmen würden. Wir zitieren vielleicht Johannes 3,16, das ist eigentlich die zentrale Stelle. Ich habe sie sogar schon auf Fußballtrikots gesehen, bei Fußballern, die, wenn sie ein Tor geschossen haben, dann ihre Trikot hochziehen, dann ist ein zweites T-Shirt drunter und da steht dann: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier verspricht uns die Bibel das ewige Leben. Und für viele Menschen erscheint das im Prinzip, denke ich, auch ganz reizvoll. Man hat vielleicht sein Auto, man hat sein Haus, man hat weitere Statussymbole und vielleicht fehlt einem dann am Ende noch eine Sache und das ist, um es vielleicht mal plakativ auszudrücken, so die Eintrittskarte in den Himmel. Und der eine oder andere mag vielleicht denken, ja, warum denn nicht? Es kostet ja nichts. Und Schaden wird es wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht nennen wir den Menschen und zitieren und lesen vor 1. Petrus 5, 7. Da heißt es: Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und jeder von uns kennt das, uns plagen viele, viele Sorgen Tag für Tag. Ich denke auch, dass das nichts Neues ist, auch frühere Geschlechter hatten natürlich Sorgen, so wie wir heute auch. Werde ich meine Gesundheit erhalten können? Verdiene ich genug, um für meine Familie sorgen zu können? Oder aber, wenn ich als Bauer lebe, als Landwirt, spielt das Wetter bei der Ernte mit oder wird mein mit so viel Schweiß erarbeitetes Gut am Ende ein Raub des Regens? Böse Zungen würden behaupten, gerade in Wuppertal eine wichtige Frage. Und jetzt gibt es da das Angebot, alle meine Sorgen bei Gott zu lassen. Das klingt doch verlockend, oder? Oder diese wunderbare Stelle, die ich auch so liebe, aus Matthäus 6, ab Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Eine rhetorische Frage. Und in Vers 28 heißt es dann weiter, und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo, dieser berühmte, reiche, weise König, in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Ja, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr auch für euch tun, ihr Kleingläubigen? Nun, wir Menschen sehnen uns ja oftmals nach Sicherheit. Gerade wir Deutschen sind da ja weltberühmt. Es ist diese German Angst, die deutsche Angst, und die den Versicherungsunternehmen gerade in unserem Land goldene Zeiten beschert, denn wir Deutschen wollen uns gerne gegen alles versichert wissen, was nicht bei drei auf dem Baume sitzt. So ist es vielleicht Steinschlag, Feuer. Ich weiß nicht, ob man sich gegen Corona versichern kann. Auf jeden Fall gegen alle möglichen Dinge wollen wir uns versichern. Und nun gibt es da einen Gott, der für mich sorgt. Ob nun Kleidung, ob nun Nahrung. Bei Gott bin ich ja abgesichert. Auch das erscheint doch ein verlockendes Angebot zu sein oder etwa nicht. Doch, liebe Gemeinde, wo ist denn hier der Haken? Wir Menschen sind es ja gewöhnt, dass wir immer nach dem Kleingedruckten suchen. Ja, und ich glaube, dass das in den Jahren auch immer schlimmer geworden ist. Wir schauen immer mehr ins Kleingedruckte, weil wir immer genau gucken müssen, gibt es da nicht noch etwas? Etwas, was vielleicht da steht, was wir übersehen haben. Irgendein Haken bei der Sache. Nun, ich glaube, dass der heutige Bibeltext so ein Kleingedruckter ist. Aber das Schöne bei der Bibel ist, auch wenn wir im übertragenen Sinne vielleicht von Kleingedrucktem sprechen, im Falle der Bibel passt diese Formulierung überhaupt nicht. Aus dem einfachen Grund, dass die Bibel mit offenen Karten spielt. Der Text, den ich heute vorgelesen habe, der steht ganz prominent im Neuen Testament, sodass ihn alle lesen können. Jeder kann und jeder darf ihn auch lesen und jeder sollte dies auch tun. Das Wörtchen darf, liebe Geschwister, habe ich ganz bewusst gewählt, denn unsere Bibel ist nicht immer frei zugänglich gewesen und sie ist in vielen Teilen der Welt immer noch nicht frei zugänglich. Denn, auch das müssen wir immer wieder betonen, die Bibel ist gefährlich. Es ist ein gefährliches Buch. Und Martin Luther, wir gedenken nochmal des Reformationstages, nicht des unsäglichen Halloweenfestes. Martin Luther hat in den Zeiten, in denen er lebte, einen unglaublichen Gegenwind bekommen von der etablierten Kirche. Und er hat diesen Gegenwind bekommen, auch das haben wir letzte Woche schon gehört, nicht nur wegen des Ablasshandels, sondern vielmehr, denke ich, auch weil Martin Luther A. dem Volk aufs Maul geschaut hat und angefangen hat, auch die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Und das, allein das war ein Affront, das war etwas, wo die etablierte Kirche sagte, das wollen wir nicht. Weil eine Bibel, die in der Sprache des Volkes verfasst war, von jedem zu lesen war, sofern er lesen konnte, aber zumindest war die Zahl derer, die dann in der Bibel lesen konnte, viel größer. Und man ging ja davon aus, in der etablierten Kirche, dass die Bibel von einfachen Menschen gar nicht zu verstehen wäre. Das heißt, selbst einfache Pfarrer wären gar nicht in der Lage, im Zweifelsfalle das Wort richtig auszulegen. Und deshalb hat Luther auch so einen Gegenwind bekommen, weil er sagte, nein, nein, die Bibel ist für jeden da. Jeder kann in der Bibel lesen, jeder darf in der Bibel lesen, jeder soll in der Bibel lesen. Sola Scriptura, allein die Schrift. Eine unserer vier reformatorischen Grundsätze. Und die Bibel ist deswegen so gefährlich, wenn ich sie denn lese, da sie mir die Sichtweise Gottes ohne Wenn und Aber vor Augen und vor Ohren stellt. Das heißt, jeder, der die Bibel liest, ist dann auch in der Lage, das, was er gelesen hat, mit der Realität, in der er lebt, zu vergleichen. Und das wiederum, liebe Geschwister, haben viele Menschen überhaupt nicht gerne. Sie haben es nicht gerne, weil plötzlich das, was sie tun, im grellen Licht der Bibel betrachtet werden kann. Wie steht es da eigentlich mit uns? Ja, wir brauchen gar nicht in die Geschichte zurückgehen. Wir brauchen nicht Adolf Hitler und das Dritte Reich erwähnen. Wir brauchen auch nicht in die Deutsche Demokratische Republik schauen. Wie sieht es denn mit uns aus? Wie sieht es mit dir aus? Wie sieht es mit mir aus? Wie sieht es aus mit dem Scheinwerfer Gottes, der in unser Leben scheint, der in die dunklen Ecken da so reinleuchtet? Am 24.09.2020, da prangte auf focus.de eine Schlagzeile bezüglich des gerade stattfindenden US-Wahlkampfes, der uns in den letzten Tagen und Wochen, denke ich, auch beschäftigt hat. Und da prangte eine Schlagzeile zu diesem Wahlkampf und da hieß es: heftige Angriffe auf Joe Bidens Saubermann-Image. Er soll eine Affäre mit seiner heutigen Ehefrau gehabt haben, als diese noch mit einem anderen Mann verheiratet war. Die Vorwürfe zeigen, wie schmutzig die Parteien so kurz vor der Wahl kämpfen. Und es dürfte nicht die letzte Enthüllung gewesen sein. Jetzt gruseln wir uns ja gerne, wenn es um fremde Menschen geht. Es gibt ganze Industrien, die davon leben. Früher waren es die Zeitschriften, die vielleicht beim Onkel Doktor auslagen, wo wir dann sehen konnten, welcher Prinz wieder was getan hatte und welcher Berühmte dies oder jenes getan hat. Heute gibt es das im Internet. Daumen hoch, Daumen runter. Aber liebe Geschwister, wie sieht es denn mit uns aus? Welche Fehler, welche Sünden würde der Scheinwerfer denn bei uns ans Tageslicht bringen, dieser Scheinwerfer Gottes? Im Falle des US-Wahlkampfes besteht ja im Zweifelsfalle noch die kleine Hoffnung, dass die Gegenseite dieses schmutzige Detail aus der Vergangenheit vielleicht nicht findet. Könnte ja sein. Aber eins dürfen wir wissen: beim allmächtigen Gott, der da hat geschaffen die Himmel und die Erde, den Himmel und die Erde, da sieht das anders aus. Ist uns das eigentlich immer auch bewusst? Denken wir in dem Zusammenhang ruhig einmal auch an König David. Ein großer König, ein großer König. Aber dieser Mann war ein Mörder. Er war ein Mörder. Er hatte die Frau seines Nächsten geschwängert. Und um das nicht offenbar werden zu lassen, hat er den Ehemann, den Uriah, dann an die vorderste Front stellen lassen. Er hat sich die Hände nicht selbst schmutzig gemacht, aber er wusste, wenn er ihn dorthin stellt, wird er über kurz oder lang sterben. Und das hat auch funktioniert. Beim US-Wahlkampf wäre das zum Beispiel ein gefundenes Fressen gewesen. Das wäre doch eine Schlagzeile geworden, ja? Joe Biden oder Donald Trump wenn die einer solchen Sache hätten überführt werden können. Das wäre vernichtend gewesen für die Kandidaten, wenn das ans Licht käme, gekommen wäre. Und uns ist klar, keiner würde natürlich mit solch einer Wahrheit hausieren gehen. Solch eine Wahrheit würde man ganz tief vergraben, da im Keller, wo die Leichen liegen. Das Verrückte ist, das Besondere, das Faszinierende, das zum Nachdenken Anregende ist vielleicht, dass die Geschichte mit König David nicht ganz tief vergraben worden ist. Nein, die Bibel verschweigt hier nichts. In Matthäus 1 wird dieser König David sogar im Stammbaum unseres Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, erwähnt. Es heißt, der Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Da wird die Geschichte erzählt. Ich brauche nur im Alten Testament nachlesen, wie das so war, wer der Uriah war. Und liebe Geschwister, das ist Offenheit. Die Bibel spielt mit offenen Karten. Und dieser König David, auch das ist das durchaus Faszinierende, dieser König David, von dem ich gerade hier so gesprochen habe, der spricht im Psalm 139 die berühmten Sätze, am Psalm Davids vorzusingen. Ich singe jetzt nicht, aber: Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Und einige Verse weiter: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Wir haben hier bei König David einen Menschen vor uns, der ist sich seiner Rolle und seines Verhältnisses Gott gegenüber völlig bewusst. David glaubte nicht, dass er sein Tun vor Gott verbergen könne. Das Gegenbeispiel, was mir einfällt, was jeder von uns kennt, wo ich immer so ein bisschen schmunzeln muss, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist Adam, unser Stammvater, in 1. Mose 3. In Vers 8 heißt es: Und sie hörten Gott, den Herrn, weil er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Ich finde das immer so ein bisschen naiv. Er rennt da ins Gebüsch und denkt, wenn ich da im Busch stehe, da sieht Gott mich wahrscheinlich nicht. Aber Gott sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Adam glaubte wohl, er könnte vor Gottes Angesicht fliehen, so wie Jona vielleicht auch. Er wollte nicht nach Ninive, da ist er mal abgehauen. Oder vielleicht in der naiven Hoffnung, naja, vielleicht klappt es ja. Wenn wir diese Stellen lesen, dann dürfte, denke ich, jedem von uns klar sein, wir sind für Gott wie ein offenes Buch. Er kennt unsere Gedanken, er kennt unsere Taten. Und im Gegensatz zu den dunklen Ecken, die wir vielleicht vor unseren Mitmenschen verstecken können, dürfen wir wissen, dass es vor Gott diese Möglichkeit nicht gibt. Aber ist uns das wirklich in jeder Minute, jeder Sekunde unseres Lebens klar? Oder versuchst du nicht vielmehr, versuche ich nicht vielmehr, manchmal Gott aus bestimmten Bereichen meines Lebens rauszuhalten? Wenn dem so sein sollte, so dürfen wir alle wissen, dass das nicht nur sinnlos ist, sondern dass es auch dem Geist der Heiligen Schrift widerspricht. Es ist sinnlos, da Gott es ohnehin weiß, wie zum Beispiel in Daniel 2 geschrieben steht, Vers 22, er offenbart, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Und es entspricht auch nicht dem Geist der Bibel, da Gott Zugang zu jedem Teil unseres Lebens beansprucht. Und die Nachfolge natürlich nicht nur auf bestimmte Teile unseres Lebens zutreffen sollte. Falls es also Teile in deinem Leben gibt, die Gott deiner Meinung nach nichts angehen, so sollten bei dir alle Warnlampen angehen. Kann da, denke ich, einen ganz einfachen Test für sich selber durchführen. Das ist ja diese Sache, Herr, komme bald. Ja, wir beten das. Ja, Herr, komme bald. Die Frage ist natürlich, was ist, wenn er auf einmal wirklich kommt? Er steht bei uns im Raum. Wie reagiere ich denn nun? Meine große Liebe gilt der Pizza. Ich mag Pizza. Ich stelle mir also vor, ich bin eine leckere Pizza am Zubereiten, der Herr steht in der Küche. Das wäre kein Problem. Ich würde sagen, Herr, möchtest du mitessen? Vielleicht sitze ich auch abends vor dem Fernseher. Ich schaue mir eine lustige Komödie an, der Herr steht im Raum und ich sage, hier ist noch ein Platz neben mir auf dem Sofa. Mit Sicherheit kein Problem. Ich sitze da und fülle meine Steuererklärung aus. Ich fülle sie aber nicht ehrlich aus. Möchte ich da den Herrn Jesus plötzlich neben mir stehen haben und sagen, Herr, setz dich, ich fälsche gerade meine Steuererklärung? Wahrscheinlich nicht. Ich habe mir ein Pornoheft gekauft und schaue rein. Würde ich da den Herrn drum bitten, setz dich her, wir wollen gemeinsam gucken? Ich glaube nicht. Das heißt, die Frage ist, können wir den Herrn wirklich zu jeder Tages- und jeder Nachtzeit empfangen, ohne uns vielleicht den Grund und Boden zu schämen? In Offenbarung 16 ist eine der Stellen, die das so schön beschreibt, Offenbarung 16, 15, siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist der, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und seine Blöße sehe. Der Dieb kündigt sich nicht vorher an. Da gibt es ja den schönen Witz, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal erzählt habe, da steht plötzlich der Einbrecher im Haus und da sagt die Frau zu ihm, ich bin froh, dass Sie endlich da sind. Mein Mann wartet seit Jahren auf Sie. Das heißt, wir Menschen sichern gegebenenfalls unsere Häuser ab und rechnen ständig mit dem Schlimmsten. Aber rechnen wir auch ständig damit, dass der Herr Jesus wirklich vor uns steht, dass er da ist? Er kommt wie ein Dieb in der Nacht heißt es an anderer Stelle nochmal. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ich möchte an der Stelle kurz auch mal auf die aktuelle Situation eingehen, weil ich glaube, dass diese aktuelle Situation, in der wir leben, uns alle auf die eine oder andere Weise beschäftigt. Wir leben in einer Zeit, die für viele schon die Endzeit darstellt. Es gibt Krankheiten, es gibt Kriege, es gibt Konflikte und sie scheinen sich auch immer mehr zu häufen. Und so mancher glaubt, dass das Ende der Zeiten nahe ist und der Herr unmittelbar vor seiner Wiederkunft steht. Ich weiß, dass 1948 Israel als Staat wiedergegründet wurde. Es gibt also durchaus biblisch begründet Anhaltspunkte, wo man sagt, ja, das deutet alles darauf hin. Aber Ich glaube trotzdem, dass wir auch die Bibelstelle ernst nehmen sollten, die ich gleich zitieren werde, die deutlich macht, dass wir nicht genau wissen, wann das Ganze geschieht. Und wenn wir in die Zeiten zurückschauen, dann war es immer so, dass Menschen natürlich stattfindende Ereignisse mit solchen Endzeitereignissen gleichgesetzt haben und dann immer wieder die Wiederkunft des Herrn auch prophezeit haben. Wir hatten die Zeiten der Pest in Europa, es gab den 30-jährigen Krieg, wir hatten zwei Weltkriege in Europa und da ist es natürlich so, dass Menschen immer wieder auch sagt, Mensch, das ist es doch bestimmt. Das wird jetzt wirklich die Endzeit sein, jetzt kommt der Herr. Und das hat auch zum Teil damit zu tun, dass, auch das haben wir in der letzten Predigt sehr schön noch einmal auch erklärt bekommen. Es hat damit zu tun, dass wir manchmal auch nicht immer nüchtern auf Dinge reagieren. Wir lassen uns oftmals mit Sicherheit von Gefühlen und Ängsten leiten. Das ist in der Liebe so. Liebe macht blind. Das mag dann auftreten, wenn wir Sorgen, wenn wir Angst haben. Aber das soll eigentlich nicht so sein, liebe Gemeinde. Gefühle sind nur sehr, sehr selten ein sicherer Ratgeber. Natürlich, wenn ein großer, bärtiger Mann mit Sense vor mir steht und ich das Gefühl habe, der könnte es böse meinen, dann sollte ich rennen. Dann mag das auch ein guter Ratgeber sein, aber das ist nicht immer so. Und ich glaube, dass auch die aktuelle Krise, in der wir stecken, die Corona-Krise, Risiken und Gefahren mit sich bringt. Das heißt, natürlich sollen wir wachsam sein, denn wir wissen nicht, wann der Herr wie ein Dieb in der Nacht kommt. Aber wir sollen aber auch nicht die Herde unruhig machen und uns zum Teil an Diskussionen beteiligen, die mehr als fragwürdig sind. Und gerade auch im Internet ist es so, dass jeder seine Sicht der Dinge kundtun kann, egal wie verworren und abstrus die Theorien auch sein mögen. Und ich glaube, dass wir hier besonnen sein müssen. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, ich habe auch Geschwister schon klagen hören, die mir sagten, ich habe da solche Nöte, weil man manchmal in Diskussionen da reingezogen wird, auch. Wir müssen am eigentlichen Ziel, liebe Gemeinde, festhalten. Und ich glaube, dass das eigentliche Ziel die frohe Botschaft Jesu ist. Die sollen wir verbreiten. Und wir sollen froh und glücklich sein, wenn wir das können und wenn wir das dürfen. Und ich glaube auch, ich weiß, das kann man auch anders sehen, aber ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht in einen Kampf und in einen Widerstand drängen lassen, der im Moment wohl noch nicht nötig ist. Noch, liebe Geschwister, befinden wir uns nicht in Daniel 3, wo geschrieben steht, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Ich glaube, dass wir noch nicht an diesem Punkt sind. Markus 13 mag uns hier auch ein Leitfaden sein. Ja? Da kommt der Herr Jesus selbst zu Wort und er spricht zu seinen Jüngern über zukünftige Ereignisse. Markus 13,1. Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger, Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ich glaube, dass das eine unglaublich interessante Szene ist. Sie zeigt nämlich die menschliche Sichtweise. Sie bringt sie so wunderbar auf den Punkt. Für die Jünger waren diese Bauten in Jerusalem, die waren monumental. Die waren doch für die Ewigkeit gebaut. Die Jünger konnten sich gar nicht vorstellen, dass sich da jemals was ändern könnte an der Sache. Aber der Herr Jesus wusste es besser. So ähnlich bei der Wahl des Königtums mit dem kleinen David, dieser Hirtenjunge. Der war so unscheinbar, der hat da draußen seine Viecher, würde ich fast sagen, gehütet. Auf den ist doch keiner gekommen. Aber Gott ermahnt. Ihr Menschen seht mit den Augen. Ich aber sehe sozusagen ins Herz. Und für die Jünger war klar, Mensch, die Bauten sind für die Ewigkeit. Aber der Herr Jesus sagt, nein, nein. Hier wird sich in Kürze alles ändern. Und es geht weiter. Und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Und Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Damit beginnt der Herr Jesus. Bleibt nüchtern, seid vorsichtig, lasst euch nicht verführen. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's. Und sie werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschrecket nicht, es muss geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Auch das vielleicht nur mal dazu. Ich glaube schon, dass Corona wirklich auch ernst ist. Und ich würde es für fatal halten, für Menschen, ich kenne persönlich Menschen, die daran erkrankt waren. Und die fanden das nicht lustig. Ich halte es für fatal zu sagen, ach, alles ganz locker. Da muss man aufpassen. Aber der Herr Jesus sagt, wenn ihr das hört, erschrecket nicht. Es geht darum, dass wir nicht Dinge, die da sind, leugnen. Aber es geht darum, dass wir uns auch nicht so erschrecken lassen, dass wir uns verkriechen und gar nicht mehr herauskommen. Und Jesus sagt weiter, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben. Und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen, hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. All das kennen wir. Das ist der Anfang der Wehen, sagt der Herr. Und etwas weiter, Vers 12 geht es dann weiter mit. Und es wird ein Bruder den anderen zum Tod überantworten und der Vater, das Kind und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie zu Tode bringen. Ach, das haben wir alles schon erlebt. Im Dritten Reich, wenn sich die Kinder gegen die Eltern stellten, wenn es um Hitler ging, in der DDR vielleicht, oder auch in Corona-Zeiten mag es sein, ist einer gegen anderen, stellt sich. Und auch in Glaubensdingen, all das passiert, das gibt es. Der Riss geht durch die Familien, wenn einer gläubig geworden ist. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig, sagt der Herr. Der Herr, der spricht über die kommenden Ereignisse, aber er warnt uns, dass uns ja niemand verführe. Die kommenden Zeiten, das sagt der Herr, sie sind verworren. Und aus dieser Verworrenheit schlagen die Menschen natürlich Kapital. Wir sollen daher auf der Hut sein. Und in Vers 24, aber in jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wir wollen hier gar nicht auf die Einzelheiten eingehen. Eine Sache sehen wir, glaube ich. Herr Jesus spricht von konkreten Ereignissen und wir sehen auch, dass die so noch nicht stattgefunden haben. Aber wir sehen auch, dass wenn sie stattfinden, keiner sie übersehen wird. Das wird so eindeutig sein, Und dann sagt Jesus in 32, von jenem Tage aber oder der Stunde, da weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht genau. Und aus diesem Grunde, da wir es nicht wissen, sagt Jesus in Vers 33, seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie beim Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, wir kennen die Geschichte, an ihm jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wacht, sagt der Herr Jesus. So wacht denn ihr, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Damit ihr euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Ich glaube, das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Die Polizei kommt morgens um 4. Wenn sie eine Wohnung durchsuchen will und es ernst wird, weil man davon ausgeht, dass morgens um 4 alle schlafen. Und wir dürfen wissen, dass der Widersacher unsere Schwachpunkte kennt. Er wird nicht kommen, wenn wir mit erhobenen Fäusten kampfbereit da stehen. Er wird warten, bis wir schwach sind. Deshalb sagt der Herr, passt auf, wachet. Ich glaube auch, dass diesen Worten nichts hinzuzufügen ist. Wir sollten wachsam sein, aber gleichzeitig nüchtern und auch besonnen bleiben. Das heißt, weder das Leugnen der Corona-Krise noch das blinde Abnicken aller Maßnahmen sind biblisch. Aber ich glaube, wir sollten auch aufpassen, wem der Widerstand denn nutzt. Bei Daniel und dem Standbild ging es um Gottes Ehre. Das heißt, um was geht es bei uns, wenn wir Gesetze und Vorschriften, wenn wir dagegen aufbegehren? Und mir ist eine Szene eingefallen aus dem Neuen Testament, wo man versuchte, den Herrn Jesus aufs Glatteis zu führen mit den Steuern. Da ging es ja auch darum, sollen wir jetzt da diese Steuern geben, sollen wir sozusagen damit den römischen Kaiser anerkennen? Und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Mag daher, glaube ich, dieser Ratschlag auch in der aktuellen Krise ein sicherer Leitfaden sein. Zur Bibelstelle, zur aktuellen zurückkommt, können wir also feststellen, dass wir vor Gott nichts verborgen halten können. Er kennt die Vergangenheit, er kennt die Gegenwart, er kennt die Zukunft dieser Welt und damit natürlich auch unsere Zukunft. Und so dürfen wir denn auch wissen, dass die Worte aus Vers 17 unseres Bibeltextes vom Anfang, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Dass das halt auch bedeutet, dass wir, wenn wir mit Gott leben wollen, unser Leben auch auf Gott hin ausrichten sollen. Das heißt, unser Blick soll immer auf Gott hin ausgerichtet sein. Und es wird auch bedeuten, dass ich bestimmte Dinge, die ich bisher vielleicht getan habe, die ich getan habe, weil ich vielleicht gar nicht wusste und merkte, dass sie Gott missfallen, dass sie von nun an ein No-Go, etwas, was man nicht tun sollte, darstellen werden. Und das ist durchaus auch die ernste Seite meiner Bekehrung. Und die sollte ich im Vorfeld überdenken. Etwas, das ich nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Und was die Bibel daher auch nicht verschweigt, sondern eben auch klar und deutlich anspricht. Bin dankbar, dass wir heute Morgen in der Bibellese den Römertext hatten. Ja, es geht ja nicht darum, andersrum formuliert, dass wir sozusagen, da die Gnade Jesu so groß ist, wir jetzt fleißig sündigen, nach dem Motto, naja, also je mehr ich Dinge tue, die Gott missfallen, desto mehr kann er mir nachher vergeben und desto mehr kann ich nachher Gott preisen. Nein, liebe Geschwister, das ist nicht biblisch. Das heißt, wenn in Vers 22 geschrieben steht, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet, dann bedeutet das auch, dass ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus natürlich eine Veränderung, eine große Veränderung darstellt. Ich kann nicht mehr in den Sünden verharren und gleichzeitig das Ticket für den Himmel in der Hand halten. Es gibt da ja diesen schönen Satz, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das, liebe Geschwister, ist in Glaubensdingen nicht die Richtschnur, nach der wir unser Leben ausrichten sollten. Und so dürfen wir diese Worte der Bibel ruhig als ernste Ermahnung für unsere Nachfolge ansehen. Das heißt, die Aufforderung, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn, bedeutet nichts anderes, dass sich eine Nachfolge Jesu nicht im Äußeren erschöpfen darf. Es ist nämlich nicht diese Form der Werkgerechtigkeit. Ja, das heißt, ich gehe in den Gottesdienst, ich zähle vielleicht auf, wie oft ich da war, ich habe Gebetszeiten, vielleicht schreibe ich mir die Minuten auf, heute habe ich 25 Minuten gebetet zu dir, Herr, gestern 23, das ist doch schon mal gut. Vielleicht schreibe ich mir die Spenden auf, die ich gespendet habe, und am Ende gibt es dann so ein Siegertreppchen bei dem Herrn und ich kriege den Pokal überreicht. Nein, liebe Geschwister, nein. Eine Ausrichtung auf Gott und seine Sicht der Dinge bedeutet eine Umwandlung in Geist und Sinn, wie unsere Bibelstelle ausführt. Und diese Umwandlung, auch das wissen wir und das sollten wir immer wieder betonen, wird durch Gottes Gnade erreicht und wird durch Gottes Heiligen Geist gewirkt. Martin Luther hat dazu zu der Bibelstelle 2. Korinther 6,1 eine wunderbare Ausführung mit der Überschrift "Wir ermahnen euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget" Folgendes gesagt. Ich habe es mal in der alten Rechtschreibung belassen. Wieder die Gnade Sündigen geschieht auf zweierlei Weise. Die erste: Wenn ich gesündigt habe, wieder Gottes Gebot und ich zu der Sünde diesen teuflischen Zusatz tue und verzweifle oder verzage, dass ich glaube und ein Gewissen mir mache, als wollte mir Gott die Sünde nicht vergeben und sei keine Gnade mehr da. Da ist auch keine Gnade, sondern Gott mit aller Gnade ist verleugnet und zunichte geworden. Und die andere Weise? Wenn ich gute Werke tue und ich zu denselben diesen teuflischen Zusatz mache und verlasse und tröste mich darauf, dass ich dadurch, nämlich durch diese guten Werke, vor Gott bestehe und sei nicht Sünde da. Damit mache ich mir die Gnade zunichte, als sei sie nicht Not und Nütze, weil solches die Werke mögen ausrichten. Da ist abermals Gott mit aller Gnade verleugnet. So wollen wir heute Morgen abschließend feststellen, dass ein Leben mit Gott immer auch ein Leben der Veränderung sein wird. Ich kann nicht von Gottes Heiligem Geist angerührt sein und in den Sünden und in dem Sumpf der Vergangenheit verharren. Gleichzeitig aber wollen wir auch festhalten, dass unser Streben nach Veränderung keinen Verdienst darstellt, den wir vor Gott in Stellung bringen könnten, sondern dass all unser Tun erst dadurch möglich wurde, dass er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat und uns aus Gnade errettet hat. Sein Kreuzestod ermöglicht uns erst den Weg zum Vater und dieser Weg ist denn auch ein Weg der Veränderung. Eine Veränderung, die Gottes Sicht, die Gottes Wille und die Gottes Wünsche in das Zentrum unseres Lebens stellen wird. Amen. Wir wollen noch beten. Aber lieber Vater, Herr und allmächtiger Gott, wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, wir wollen dir Danke sagen dafür, Herr, dass du uns allein aus Gnade errettet hast, dass kein Werk uns dir einen Schritt näher bringen kann, aber, und das ist das Wunderbare, dass dein Heiliger Geist, der uns anrührt, der uns zu dir zieht, der das Erlösungswerk Christi erkennen lässt, dass dieser Heilige Geist auch uns dazu motiviert, befähigt, auch unser Leben ändern zu dürfen und nicht mehr so zu leben, wie es dir missfällt. Und dafür wollen wir dir danken, dass dir allein an dieser Stelle die Ehre gebührt. In Jesu Namen. Amen.